Hallo, eins. Jawohl, funktioniert. So, heute bin ich dran. Ich bin ja schon mehrfach angekündigt worden. Ich möchte mich trotzdem noch kurz vorstellen. Die Männer haben ein bisschen, kennen mich näher durch den Männerabend. Aber ich finde super, was die Frauen machen mit diesem Frauenfrühstück. Also ist echt eine gute Sache. Da müsst ihr echt dranbleiben. Das hat ein bisschen indirekt was mit der Predigt heute zu tun. Also ich habe keine theologische Ausbildung, so wie meine Frau. Ich habe zwar mal, kurz nachdem ich mich 93 für Gott entschieden habe, eine Abendbibelschule besucht, berufsbegleitend. Das ist meine ganze theologische Ausbildung. Aber im Wort Gottes steht ja alles drin, was wir brauchen. Und damit habe ich mich intensiv beschäftigt. Und das Wort Gottes ist für mich einfach ein Schatz. So wie es der David gesagt hat, da freue ich mich drüber, wie einer der große Beute macht. Von Beruf bin ich Bauingenieur, habe das Berufsleben weitestgehend hinter mir. Also ich bin jetzt in der Passivphase der Altersteilzeit, die nächste 2,5 Jahre bis im Frühjahr 27, glaube ich. Und dann geht's in die Rente und dann geht's Leben richtig los. Ja, wir kommen ja von der Gospelforum und da waren wir auch 20 Jahre oder so, also man war vorher in Stuttgart, damals hat es noch biblische Glaubensgemeinde geheißen und sind dann irgendwann aufs Land rausgezogen, bevor unsere Kinder auf die Welt kamen. Da haben wir uns niedergelassen in Meinhardhütten und ja, jetzt bin ich da. Gut, kommen wir zur Predigt, also dieses große Säugetier, von dem der Marc erzählt hat, das ist auch ganz aktuell, das wird er noch gleich hören. Und zwar ist es ein großer Wal, das sind ja die größten Lebewesen auf der Erde, wenn ich es richtig weiß. Und wie es unschwer zu erkennen ist, es geht um Jona. Und Jona, das ist ja ein Prophet im Alten Testament. Prophet hört die Stimme Gottes, so wie es sein Beruf halt ist, sage ich jetzt einfach mal. Und das Buch Jona ist ein ganz kurzes Kapitel, kann man auch gern nachlesen nochmal. Es sind knapp nur 4 Kapitel. Und das ist überschrieben in der Elberfelder Bibel mit Gottes Barmherzigkeit. Und da kommt das Wesen Gottes einfach raus. Jesus hat auch im Matthäus-Evangelium auf die Zeichen Jonas hingewiesen. Also im Neuen Testament gibt es einen Bezug von Jesus auch. Und Gott hat zu Jona einen ganz klaren Auftrag gegeben. Klipp und klar hat Gott die Stimme gehört und Gott hat so gesagt, mach dich auf, geh nach Nineveh, der großen Stadt und verkündige gegen sie. Im Vers 2. Klar und deutlich, kurz und prägnant, so wie es Gott immer auch sagt. Und das finde ich auch im Wort Gottes. Wort Gottes ist so kurz, zack, zack, zack und keine lange Umschweife. Klarer Auftrag. Und wenn Gott sagt, es ist eine große Stadt, dann war die auch groß. Weiter unten heißt es dann, das war eine groß, dass man 3 Tage braucht hat, bis man da durchgewandert ist. Und 3 Tage, da brauchen wir eine Weile dazu. Und da haben viele Bibelkritiker gesagt, ja, das kann doch gar nicht sein, dass damals so eine große Stadt gegeben hat, dass man 3 Tage durchwandern muss. Da waren die Städte deutlich kleiner wie heute. Und interessanterweise, vor nicht allzu langer Zeit hat es Ausgrabungen gegeben von Archäologen, die bewiesen haben, dass die Stadt tatsächlich gegeben hat und dass sie tatsächlich so groß war. Also das ist einfach wieder mal ein Beweis des Wahrheitsgehaltes der Bibel. Also in der Zeitung kann man vielleicht nicht alles glauben, was drin steht. Und manche Bücher auch nicht, aber in der Bibel, da kann man wirklich dran glauben, dass was drin steht, das stimmt. Und immer wieder kommen archäologische Funde raus, wie die Qumran-Rollen zum Beispiel, wo der Wahrheitsgehalt der Bibel bestätigt. Und dann in Vers 3 sieht man, aber Jona macht es sich auf, um nach Tarsis zu fliehen. Das ist gerade die andere Richtung, wo Ninive. Also er floh vor Gott, weg vom Angesicht des Herrn. Und wir können aber nicht vor Gott fliehen. Du kannst hingehen, wo du willst, auf der ganzen Erde. Es gibt keinen Ort, wo Gott nicht ist. Schon im Psalm 139, da heißt es, wohin soll ich gehen vor deinem Angesicht? Und welche dem ist, kannst du dich verstecken oder weggehen von Gott? Und das Schöne ist, was man da liest dann, Gott respektiert unseren Willen. Gott hat den Willen auch vom Jona respektiert und Gott respektiert auch unseren eigenen Wille. Bloß, müssen wir das auch ausbaden. Das hat Konsequenzen. Wenn wir eigene Wege gehen, und so wie Jona auch, dann müssen wir halt irgendwann mal auch dann den Preis dann dafür bezahlen. Weil Gott hat immer den besten Weg für uns. Im Endeffekt, auch wenn es immer der einfachste Weg ist, auch im Endeffekt ist immer der beste Weg für uns und auch für unser Umfeld. Nur erkennen wir es manchmal gar nicht. Und Jona ist dann auf das Schiff gegangen und andere Richtung. Und im Vers 6 heißt es dann, wo dann die Seenot kam, und es waren ja also Leute, die wo öfters auf dem Meer waren, und sie gerieten in Seenot, und dann sagten die Schiffsbesatzung, wir haben erfahren zu Jona, Jona hat geschlafen unten. Die oben, die waren Panik, die haben die Schiffsgeräte über den Haufen geworfen, dass sie überleben, und Jona hat unten geschlafen. Tja, warum hat er geschlafen? Weil er genau gewusst hat, in seinem Herzen, seinem Innersten, seinem Herzen, der Wille Gottes wird irgendwann doch in seinem Leben geschehen, wie es nachher dann auch dann geschehen ist. Und dann haben die Leute zu ihm gesagt, wir haben erfahren, dass du vor dem Angesicht des Herrn auf der Flucht bist. Hat sich rumgesprochen und mehr oder weniger war er schuld, dass halt die ganze Mannschaft, die auf dem Schiff waren, in Seenot geraten sind. Er hat die sozusagen mit in die Tiefe gezogen oder in die Situation. Was soll man jetzt machen? Haben sie ihn gefragt. Und er hat ganz klar gesagt, im Vers 12, nehmt mich und werft mich ins Meer, dann wird das Meer euch in Ruhe lassen. Ja, das ist ein harter Satz, gell? Letztendlich hat er kapituliert und hat gemerkt, es ist doch nicht der richtige Weg, wo er gegangen ist, und was kann passieren? Er kommt um, die ganze Schiffsbesatzung kommt um, er ist schuldig. Aber die Schiffsbesatzung wollte ihn natürlich nicht ermorden übers Meer, also das ist ein sicherer Tod, über Bord werfen wie Schiffsgerät. Das haben sie auch nicht irgendwie fertig gebracht. Aber schlussendlich war die Not so groß, dass sie es halt doch gemacht haben. Sie haben ihn letztendlich über Bord geworfen. Und es war tatsächlich danach so, das Meer hat sich beruhigt. Die Schiffsbesatzung war gerettet und Jona war ein Stück weit im Meer dann. Und dass er nicht ertrinkt, hat Gott einen Wal gesandt. Und stell dir mal vor, wenn Gott Walen, Tieren befehlen kann, was sie machen sollen, er hat doch den Überblick über alles. Nicht nur über uns, sogar über die Tiere. Gell? Und Jona.
Kann ein Mensch von einem Wal verschluckt werden? Schon in der Bibel ist davon die Rede. Nun landete ein junger Mann aus Chile tatsächlich im Maul eines Meeressäugers. Als Adrian Simancas mit dem Kajak durch die Magellanstraße paddelte, riss ein Buckelwal ihn plötzlich in die Tiefe. Ich dachte, ich würde sterben, sagte Simancas später. Sekunden später spuckte das Tier ihn aber wieder aus. Simancas Vater filmte den Moment und brachte den Sohn wieder an Land.
Ja, das war der Grund, warum dass ich heute darüber predige. Vor genau ungefähr 4 Wochen, am 14.02.25 ist das passiert. Hochaktuell. Ich weiß nicht, wenn ihr die Bibel liest, manchmal, also wo ich Jona gelesen habe, da habe ich gedacht, kann das wirklich sein, dass ein Mann vom Wal verschluckt wird und da drin war 3 Tage und dass er dann nachher wieder an Land spuckt? Ja, jetzt haben wir es gesehen, gell? Und so sieht man einfach mal, das ist für mich einfach auch ein Beweis da dafür, dass die Bibel wahr ist, auch wenn unser Verstand manchmal zweifelt, gell? Ist ja immer, wenn man Bibel liest, da sind so viele tolle Sachen drin und unser Verstand sagt, kann das wirklich sein? Und unser Herz sagt, unser Glaube sagt ja, unser Herz sagt oder unser Verstand sagt nein. Wegen dem heißt es ja in Sprüche 3, Vers 5, verlass dich nicht auf deinen Verstand, sondern vertraue dem Herrn von ganzem Herzen. Und Kinder haben es einfacher. Wenn der Kinder so eine Geschichte erzählt vom Jona oder vom David, Goliath und so, die glauben das. Die haben es einfacher wie wir. Die sind noch nicht ganz so verkopft. Und diese 30 Zentimeter von unserem Verstand zu unserem Herzen, das ist das, was den Unterschied macht, ob wir wirklich glauben können oder nicht. Und ich möchte euch ermutigen, wenn ihr die Bibel lest, nimm es so, wie es da steht, weil es hat Gott geschrieben. Und früher oder später bewahrheitet sich's doch, wie man es jetzt hier auch sieht. Und Gott ist einfach ein Gott der Zeichen und Wunder und ist weit über unserem Verstand, weil wir es erklären können, verstehen können. Gott hat die Erde gemacht, Gott hat uns gemacht. Wie viel mehr ist Gott größer, uns auch aus jeder Situation rauszuführen und hat einen guten Plan für unser Leben. So wie es auch für der Jona hat. Wir haben das Video gerade eben gesehen. Und der Jona, Gott hat befohlen dem Fisch, jetzt speich ich ihn aus. Der Fisch hat gehorcht und hat ihn sogar an Land, nicht einmal ins Meer, muss nicht mehr schwimmen, sondern er konnte sogar an Land wieder gehen. Und dann hat er zu ihm gesagt, dann nochmal, zweites Mal, Gott hat zu mir oft auch manchmal zweimal geredet, wenn ich es erst mal nicht richtig gehört habe. Was hat er gesagt? Fast das Gleiche. Mach dich auf, geh nach Nineveh, der großen Stadt, und ruf ihr die Botschaft zu, die ich dir sagen werde. Er muss sich nicht einmal Gedanken machen, was er sagen soll. Gott hat es ihm gesagt, oder Gott hat es ihm dann gesagt, was er sagen soll. Und er hat nur den einen Satz gesagt, kommen wir gleich drauf, und das war's dann. Und so ging es mir auch, also wo ich mich 93 für Gott entschieden habe, in der biblischen Glaubensgemeinde in Stuttgart. Die sind immer mittwochs rausgegangen auf die Königstraße und haben den Menschen von der Liebe Gottes erzählt. Und ich, frisch im Glauben, voll Feuer und voll der Liebe des Herrn, bin da immer hingegangen, weil ich es einfach schön gefunden habe, was da war. Die haben Lieder gesungen. Und da kam ein Ältester zu mir her. Ich war da keine 14 Tage, habe mich für Gott entschieden gehabt. Da hat er gesagt, oh Werner, hast du nicht heute Lust, da einfach zu erzählen? Und ich dachte, ich muss gar nicht lange überlegen. Nö, habe ich gesagt, nö. Was soll ich da machen? Ich weiß nicht, ich kann das nicht und so. Und die kommende Woche, hat Gott ganz leise bei mir angeklopft und hat gesagt, es wäre aber dran gewesen. Ich habe einen Plan gehabt für dich und für die, nicht nur für dich, sondern für die, die es hören. Und es war keine Verdammnis, wo über mich kam, aber es war schon, wie soll ich sagen, ein ungutes Gefühl, Nein zu sagen, zu Gott Nein zu sagen. Ja gut, der nächste Mittwoch kam, bin hingegangen, hab den gesehen, bin gleich auf ihn zugerannt, hab gesagt, ich wollte mich lossprechen, hab gesagt, ich hätte es doch machen sollen und so. Und habe keine Details gesagt. Und er sagte, ach, das ist gar nicht schlimm, kannst du heute machen. Damit habe ich nicht gerechnet. Es konnte nicht mehr Nein sagen. Und während ich dann das dann gesagt habe, erstens mal habe ich gar nicht gewusst, was ich sagen soll. Mir ging es wie Jona. Und ich habe gespürt, wie Gott mir die Worte wie Jona aufs Herz gegeben hat, was ich sagen soll. Und während ich das gesprochen habe, ich weiß noch ganz genau, was ich gesagt habe, habe ich zu Gott gesagt, ich möchte jetzt aber Bestätigung haben, dass es wirklich von dir ist. Und habe ich halt erzählt, wie ich den Weg zu Gott gefunden habe und dass es eine gute Gemeinde ist und dass man da Gott erleben kann und so. Das war alles. Und ich war kaum fertig, dann kommt eine junge Frau zu mir her und hat gesagt, vielen Dank, dass du mir gesagt hast, das gehe ich hin und das will ich mir anschauen. Da sieht man, wie Gott das Gefühl geleitet hat. Und wenn ich es nicht gesagt hätte, hätte ich es nicht gehört. Gell? Und ich war der Botschaft an Christi Stadt sozusagen. Dem ist es gut, wenn man Gott gehorsam ist. Und Jona hat sich dann aufgemacht nach Ninive. Er war gehorsam, dann doch. Ja, Gottes Wille ist doch geschehen. Und er muss nur einen Satz sagen. Nur 40 Tage und Ninive ist zerstört. So alles. Er ist eine Tagesreise reingegangen in die Stadt, also ungefähr in die Mitte dann. Also konnten nicht alle hören. Noch 40 Tage Ninive ist zerstört. Und was ist dann passiert? Und die Leute glaubten, den Leute von Ninive glaubten an Gott und riefen ein Fasten aus. Die Leute haben gemerkt, dass sie auf dem falschen Weg waren. Und das ist eben die Barmherzigkeit Gottes. Gott liebt die Menschen, auch die, wo Sünder sind, die, wo Gott nicht kennen. Das war der Grund, warum Gott den Jona dahin geschickt hat. Und die Stadt hat damals, wie es dann weiterhin heißt, 120.000 Einwohner gehabt. Und der König hat es mitbekommen, hat den Fasten ausgerufen, für Mensch und für Tier sogar. Die Tiere müssen auch mit Fasten, nichts zu essen bekommen, nichts zu trinken. Gell? Und Gott sieht es. Gott sieht es, wenn wir umkehren. Und sobald wir umkehren, die ganze Stadt ist umgekehrt. Und Gott sah ihre Taten, dass sie von dem bösen Weg umkehrten. Gott ließ sich das Unheil gereuen. Hat das Unheil nicht gebracht. Zumindest nicht gleich. Weil Gott einfach ein gnädiger Gott ist. Und Gott möchte, dass jeder gerettet wird, zur Erkenntnis der Wahrheit kommt. Gott hat für jeden individuellen Weg. Und für Ninive war das damals der Weg über Jona. Und ich habe mich dann gefragt, was wäre gewesen, wenn jetzt Jona zweite Mal auch Nein gesagt hätte? Oft ist so, dass Gott dann eine zweite Wahl hat. Gott erwählt jemand anderes. Ich weiß nicht, ob der Rainer Bunke kennt. Ja? Also Rainer Bunke war ja ein Deutscher aus Frankfurt, ja. Und der hat in Afrika, ja, ist mittlerweile gestorben, hat in Afrika ja Tausende oder Millionen von Menschen von Gott erzählt, wo sie dann, er ist dem Ruf gefolgt. Und er hat einmal gesagt, er war nicht die erste Wahl, er war die zweite Wahl. Er hat zum anderen gesagt, geh hin. Der ist nicht gegangen. Dann ist er zu Rainer Bunke gegangen und er war dann gehorsam. Gut, was hat es mit uns zu tun jetzt heute, diese Geschichte? Es ist eine schöne Geschichte, dass Ninive errettet worden ist. Und man kann in der Bibel, wenn man dann weiterliest, 612 vor Christus ist Ninive vollständig zerstört worden. Also ich gehe mal davor aus, dass sie halt wieder auf falschen Weg gekommen sind. War vielleicht keiner da. Und auf jeden Fall ist dann Ninive komplett zerstört worden dann. Und so ist es einfach. Sünde kann vor Gott nicht bestehen. Es war bei Sodom und Gomorra so. Wenn das Maß der Sünde voll war, dann muss Gott reagieren. Weil er gnädig, aber weil er auch gerecht ist. Er wäre nicht gerecht, wenn er alles durchgehen lassen würde und es ihm egal ist, was wir machen. Nee, Gott ist nicht egal, was wir machen, sondern Gott sieht sehr wohl. Er sieht unser Herz, unsere Motivation, was wir machen und was auch die Verlorenen machen. Aber Gott möchte nicht, dass einer verloren geht. Wegen dem, was hat es jetzt mit uns zu tun? Bevor Jesus in den Himmel aufgefahren ist, in Himmelfahrt, hat er was gesagt. Und die letzten Worte von Jesus waren dann, und er sprach, geht hin in die ganze Welt, predigt in dem Evangelium der ganzen Schöpfung. Jesus war es wichtig, dass jeder die gute Botschaft hört. Das ist die beste Botschaft, dass wir nichts tun können, nichts tun müssen. Wir können kein Geld spenden, wir können unsere Seele nicht freikaufen, wir können es nicht durch gute Taten tun, wir können es nur errettet werden. Sag immer, wenn jemand von Jesus erzählt, durch das, dass wir annehmen, was Jesus für uns getan hat. Wir können es nicht erarbeiten. Aber wenn wir das annehmen, was Jesus für uns getan hat, und dem war das seine letzte Worte, es war Jesus wichtig und ist auch Gott heute noch wichtig. Wisst ihr, wenn jetzt, angenommen, du läufst in Stuttgart und siehst am Neckar, dort ertrinkt ein Kind. Was magst du? Ist niemand da? Genau. Das sagt einem der gesunde Menschenverstand. Also einer, der wo schwimmen kann, der springt rein, holt das Kind raus.
Je nachdem, wie die Strömung
ist. Ah, der Neckar ist jetzt von der Schaustufe in Bad Cannstatt. Ja, und selbst wenn du das nicht magst, dann wirst du bestraft, das ist unterlassene Hilfeleistung. Oder im Unfall, wenn du im Unfall vorbeikommst, bist du verpflichtet, Hilfestellung zu leisten. Zumindest Notruf abzusetzen, was du tun kannst. Was machen wir geistig, wenn wir sehen, wie Menschen verloren gehen? Und in Matthäus 5, Vers 11, da heißt es, freut euch und jubelt, denn euer Lohn wird groß sein in den Himmeln. Und wenn wir den Mut haben, unseren Auftrag zu erfüllen, wir werden mal Lohn im Himmel bekommen. Hier auf der Erde ist schon gut, wenn wir Lohn bekommen, wenn wir arbeiten gehen, aber der Lohn im Himmel, der ist ewig, der ist beständig. Und das ist viel mehr wie unseren Lohn, was wir jetzt hier brauchen. Natürlich auch Lohn, klar, aber wir werden einen Lohn bekommen. Und wir werden glückselig sein. Und glückselig zu sein, das sieht man, wenn jemand glückselig ist. Ob einer trauerlos ist, wenn wir errettet sind, wir können die Hoffnung bringen in die Welt. Und Schönste ist, wenn wir mal im Himmel sind und auf dich kommt einer zu und sagt, danke, dass du mir das gesagt hast von Jesus. Danke, danke. Ich wäre verloren gewesen, wenn du mir das nicht gesagt hättest. Weil Gott hat einen Menschen, also es ist kein Zufall, in der Apostelgeschichte steht es ja, es ist kein Zufall, wo wir arbeiten, wo wir wohnen, unser Umfeld, Verwandte, Bekannte. Und ich kann nicht die Menschen erreichen, die wo in deinem Umkreis sind und umdreht auch nicht, sondern Gott hat es so in seiner Weisheit geplant, dass jeder am richtigen Platz, am richtigen Ort ist. Und wichtig ist halt, dass wir so wie Jona einfach unseren Auftrag erfüllen. Und es ist entspannend. Ich kann eins sagen, du kannst keinen bekehren. Ich kann keinen bekehren. Das ist die Verantwortung von denjenigen, der wo das hört. Unser Auftrag ist, die Botschaft Gottes zu bringen, auf die richtige Art und Weise, sage ich noch am Ende noch was dann. Aber bekehren muss jeder einer selber. Das ist nicht unsere Verantwortung, ob sich einer für Gott entscheidet oder auch nicht. Es gibt sicherlich welche, die das ablehnen, aber einer, der ein bisschen logisch denken kann, der schlägt es nicht aus, die Gnade Gottes. Wäre ja blöd, oder? Eine Ewigkeit verloren zu sein, das will keiner, oder? Und unser das Ziel Gottes ist, denke ich, auch einfach Menschen näher an Jesus ranzubringen. Das ist oft ein Weg auch, das passiert nicht heute auf morgen. Das ist aber immer näher, jemand, irgendwann wird er den Schritt dann gehen, wo er dann sich für Gott entscheidet. Ja. Gut. Es kostet einen Preis. Es kostet einen Preis. Und zwar, zum einen ist wichtig, was wir haben, eigentlich unsere Zeit. Zeit für jemanden zu nehmen, jemanden zuzuhören, jemanden zu erzählen oder auch was schon zu tun. Aber unsere Zeit steht in Gottes Hand. Gott hat den ersten Tag festgelegt und Gott hat den letzten Tag festgelegt. Und alle Tage dazwischen. Der eine stirbt früher, der andere stirbt später. Ich war vor... Wie lange ist das her? Ein, zwei Monate war ich im Krankenhaus in der BG-Klinik in Tübingen. Und da haben sie mir diese Schrauben daraus gemacht. Bei mir im Rücken hinten. Warum sind diese Schrauben bei mir drin gewesen? Gott sei Dank sind sie außen. Und zwar habe ich vor, das zum Thema Zeit und unsere letzten Tage. 2020 war ich im Wald und hatte einen schweren Unfall. Da ist irgendwas von hinten auf mich gefallen. Ob das ein Asch war oder ein Baum, kann man nicht mehr sagen. Auf jeden Fall war ich da ziemlich malat. Hatte Schädelbasisbruch, offene Schädelhirntrauma, 3 Halswirbelbrochen, 4 Brustwirbel und Felsenbeinbruch, das ist ein Knochen im Ohr, war allein im Wald. Und ich bin dann noch nach Hause gefahren mit dem Traktor. Leute, dass ich nach Heim gekommen bin, nicht querschnittsgelähmt, schon mal das erste Wunder. Dann haben sie in ganz Deutschland umeinander telefoniert, waren dann Diak in Hall, haben sie in ganz Deutschland umeinander telefoniert, wer mich operieren kann, weil das so kompliziert war da, diese Brustwirbelgeschichte da. Haben niemand gefunden. Und da wollte sie mir sogar der Hals versteifen noch. Und auf jeden Fall hat meine Frau dann gesagt, Gott sei Dank, es ist doch ein BG-Unfall. Und jetzt in der BG-Klinik in Tübingen angerufen, die mich dann gleich operiert, mit dem Hubschrauber nach Tübingen geflogen worden. War dann im Koma gelegen. Wo ich aufgewacht bin, habe ich eine Stimme gehört. War niemand im Raum. Es wird alles wieder gut. Und das war so Kraft und Trost dann. Und bin dann mittlerweile operiert worden, dann kam kurz die Ärzte rein und habe dann gefragt, ja, wie ist denn das, wird es wieder? Ja, Sie, das können wir Ihnen nicht sagen. Und wenn schon mal die Ärzte sagen, das können wir nicht sagen, da war die Wahrscheinlichkeit weniger wie 50%, das hat keiner gewusst, ob ich wieder im Gehirn normal wäre mit dieser ganzen Schädelbasisgeschichte, da ist jetzt Blut aus der Nase, Mund und Ohren rausgelaufen. Und ob ich wieder gehen kann, ob ich in den Rollstuhl sitze, da in der BG-Klinik sehe ich ja viele Motorradunfälle, gell? Ja. Und auf jeden Fall, lange Rede, kurzer Sinn, Gott hat mir da letztendlich ein zweites Leben geschenkt. Haben mir viele auch noch Ungläubige gesagt, da hat der Gott seine Engel gesendet. Dann habe ich gesagt, nicht nur ein, zwei. Ich kann tot sein, aber Gott braucht mich noch, wenn bin ich noch hier. Und dass wieder alles so wird, dass ich wieder alles machen kann, wieder alles heben kann, hat der Durchgangsarzt gesagt, einen 6 am Lotto zu bekommen, ist einfacher, wie dass es wieder so wird, wie bei mir jetzt ist da. Gell? Und jetzt habe ich sogar das auch noch weg, also ist alles wieder gut. Ja, was kostet es noch? Geld. Gut, Menschen Rosen verschenken, kostet ein bisschen Geld. Aber das letzte Hemd hat keine Tasche, man nimmt mir nichts mit. Und der größte Hinderungsgrund ist eigentlich unsere Scham und Angst. Das ist jetzt, wo Martina auch schon drüber predigt hat. Das ist ja die meiste, der größte Grund, warum, dass wir uns schämen. Was denkt der andere? Was ist es letztendlich? Das ist Menschenfurcht. Und wir stehen vor der Wahl. Du kannst dich entscheiden, entweder Menschenfurcht zu haben oder Gottesfurcht. Und ich habe mich entschieden, ich habe lieber Gottesfurcht vor Menschenfurcht, weil was Menschen denken, ehrlich gesagt, bitte richtig verstehen, ist mir eigentlich egal. Mir ist wichtig, was Gott über mich denkt. Das ist mir viel wichtiger. Weil Mensch denkt heute dies, morgen jenes. Paulus hat gesagt, denn ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht. Ist es doch Gottes Kraft zur Errettung für jeden, der glaubt. Und jeder hat damit zu kämpfen. Der Paulus hat damit zu kämpfen, jeder. Und mir ging es auch so am Anfang, wo ich dort ist, was denken andere von mir? Aber mittlerweile ist mir das wurscht egal. Weil das Risiko oder der Gewinn, dass ich sich auch noch für Gott entscheide, ist doch viel größer, wie das vielleicht blöd angemacht zu sein. Und ich muss sagen, ich habe die letzten, sagen wir, 5 Jahre oder so kaum Ablehnung erfahren, wo ich von Gott erzählt habe. Die meisten waren froh und dankbar, dass ich ihn gesagt getan. Ich kann jetzt so einige Beispiele sagen, kann es aber als Zeitgründer nicht machen, sonst wäre ich nicht fertig, komme nicht rum, vielleicht andermal. Und Jesus hat auch gesagt in Matthäus, jeder nun, der sich vor den Menschen zu mir bekennen wird, zu dem werde ich mich auch bekennen vor meinem Vater im Himmel. Jesus wird sich zu uns bekennen. Und wem es da so ging, genauso ist diese Anna Feineis. Ich weiß nicht, ob ihr schon was von ihr gehört habt. Die Anna Feineis, die war eine junge Dame, hat keine gute Kindheit gehabt. Ihr Vater hat sich relativ schlecht behandelt und sie ist dann in Drogen, Alkohol abgerutscht, geraucht und so weiter. Und ihr Vater, sie war ungefähr 29 Jahre alt, hat sie immer gesagt, Gott liebt dich, Gott liebt dich. Und sie war rebellisch und hat gesagt, lass mich in Ruhe, interessiert mich nicht. Und dann war sie zu Hause, ganz allein, und Gott ist ihr begegnet. Die Liebe Gottes ist über sie gekommen. Ich sag mal, bestimmt auch durch die Gebete des Vaters, bin ich fest davon überzeugt. Und sie war so erfüllt von der Liebe Gottes. Das ist unbeschreiblich. Sie ist ein neuer Mensch geworden. Sie ist frei geworden von Drogen, von Alkohol, von Rauchen und so weiter. War vollkommen eingenommen von der Liebe Gottes. Und dann war sie so voll von Gott, dann hat sie gesagt, wissen, in der Bibel auch drin steht, was das Herz voll ist, geht den Mund über. Und sie hat gesagt, ich kann das für mich nicht behalten, ich muss das rausgeben, weil das ist die wichtigste Botschaft überhaupt, das ist die wichtigste Entscheidung in unserem Leben. Und sie lebt in München. Dann ist sie rausgegangen und wollte es dem Nächsten erzählen. Und was hat sie gemacht? Hat es nicht gemacht, weil sie sich geschämt hat, weil sie Angst gehabt hat, was der andere sagt, Menschenfurcht. Nächsten wieder, übernächsten wieder. Dann ist sie heimgegangen, hat geweint und hat das vor Gott gebracht und hat gesagt, Herr Gott, ich will ja, aber ich kann nicht. Dann hat Gott zu ihr geredet und Gott zu ihr gesagt, schreib doch einfach auf, was du den Menschen sagen würdest. Hat sie das aufgeschrieben und ist am nächsten Tag wieder rausgegangen, wollte den Zettel geben. Hat sich wieder geschämt, hat es nicht ins Herz gebracht. Was denkt er wohl von mir? Wie es halt so ist. War sie wieder enttäuscht, hat wieder geweint. Dann Gott hat drittes Mal zu ihr gesprochen. Nimm diesen Zettel, wo du hast. Und da stehen im Prinzip 3 Botschaften drauf. Du bist geliebt, mit einem entsprechenden Beschrieb dann. Du bist kostbar und du bist wertvoll. Pack das in ein Geschenk. Tu noch was Süßes rein. Und das hat sie gemacht. Und das hat sie den Menschen gegeben. Und die Menschen haben das genommen. Mit Freude genommen. Und dieser Inhalt, das hat sie voller Liebe gemacht, so ein Herzchen noch rangemacht und so Schleife drumherum. Und was ist das wert? Materiell ist es nicht viel wert. Aber ideell kann es das Wichtigste sein von meinem Leben. Bund. Ach ja. Dann, was hat sie dann gemacht? Sie hat pro Woche 100 solche Briefe geschrieben, handschriftlich, und hat 100 so Geschenke gemacht und die verteilt. Handschriftlich, gell? Sie hat nicht gewusst, dass es Traktate gibt und solche Dinge, sondern da haben wir da. Und so handgeschriebenes Ding, das hat die Herzen der Menschen berührt. Und dann hat sie es natürlich gesagt, na ja gut, kopiere ich's, weil es mehr wird. Mittlerweile sind es 20.000 Stück pro Monat. 20.000, was sie macht. Und weil es anderen Menschen genauso geht wie ihr, hat sie das angeboten. Im Internet kann man das ganz umsonst bestellen, wenn man will, gegen eine Spende, aber jeder kann das bei ihr bestellen, kann man im Internet googeln, kann man diese Geschenke da bestellen, kann jeder mitnehmen, auch von euch, der wo möchte, und wenn du möchtest, selber lesen, aber besser noch verschenken. Tu noch was Süßes rein, wenn du Lust und Zeit hast. Und das kann man zum Geburtstag machen, an Weihnachten, zu Ostern, wo auch immer dann. Und diese Anna Feineis, die hat jetzt mittlerweile ihren Beruf aufgegeben und macht es vollzeitlich. Tut nur noch, mittlerweile hat sich das ausgeweitet über Lesezeichen und Grußkarten und wie auch immer dann. Also sie hat es einfach jetzt als ihre Berufung angenommen und dient damit Brüdern und Schwestern, um einfach die Botschaft in die Welt rauszubringen, die beste Botschaft der Welt. So, komme ich schon zum letzten Punkt. Und zwar, was machen wir jetzt da konkret damit? Und da gibt es ja so ein schönes Buch von Bill Hybels, das heißt Bekehre nicht, lebe. Wir müssen die Leute nicht bekehren. Du brauchst kein schlechtes Gewissen haben, wenn sich einer jetzt nicht gleich für Jesus entscheidet. Lebe dein Leben da, wo Gott dich hingestellt hat. Aber mach das, was Gott dir sagt. Und jeder auf seine Art, das, jeder von uns ist unterschiedlich. Gib keine zwei Werner, gib keine zwei Richard, gib keine zwei Marx oder kein zwei Frieders. Und so wie jeder von uns unterschiedlich ist, es gibt ja 6 Milliarden oder 9 Milliarden Menschen, ich weiß gar nicht genau, und jeder Mensch ist anders. Stell dir mal das vor, das ist die Kreativität Gottes. Und so wie Gott uns unterschiedlich gemacht hat, so möchte Gott auch an dem Platz, wo wir sind, da auch das zu machen. Und wisst ihr, hier in Deutschland, die Einsamkeit ist so groß. Es gibt so viele einsame Menschen in Altersheimen oder wo daheim auch allein leben, wo sie einfach allein leben, Kinder sind aus dem Haus oder nicht mehr da oder wie auch immer dann. Wenn du jemand Einsames siehst, geh doch, wenn Gott dich dahin führt, dahin zum Beispiel. Also mein Lieblingsort ist der Friedhof. Weil im Friedhof, da wird man sich bewusst, dass wir sterben. Eines Tages. Und da gibt es auch so eine Statistik, dass gerade bei Tod eines Ehepartners, da die Menschen ganz besonders offen sind für das Evangelium. Da gibt es natürlich zweithäufige Scheidung, Trennung von Ehepartner, Tod eines nahen Familienangehörigen und so weiter. Also es gibt Lebenssituationen, wo Menschen in Krisen sind, wo sie fragen, ja, was ist das alles? Was ist der Sinn des Lebens? Warum lebe ich? Und in unserem Umfeld, jeder von uns hat so ein Umfeld. Und wenn du mitbekommst, dass dein Nachbar oder wer auch immer dann in so einer Situation ist, da können wir Antwort geben über den Sinn und Zweck des Lebens. Oder was sehr gut ist, ja, wie das Frauenfrühstück zum Beispiel, dass man Beziehungen aufbaut, dass man nicht gleich mit der Tür ins Haus fällt, weil wenn dir ein Freund oder Bekannter von Jesus erzählt, der hört ganz anders zu, wie wenn ich zu einem Fremden hingehe. Dass Beziehung da ist, das ist mitunter der Grund, warum dass ich Bienen zum Beispiel habe. Ja. da haben wir gleiche Interesse. Das ist, also ich nenne es immer meine Bienengruppe. Ich habe da einen Murat, dem Imkerverein, da Kurs besucht, da kennt man die Leute schon und irgendwann kommt man wieder auf das Thema, dann, ja. Ich war heute früh vorher noch mal bei jemand, wo ich da gekannt habe und Baubeziehung vom älteren Mann so. Und das, jeder von uns hat seine Hobbys, nenne ich mal. Das sind ja diese Kleingruppen, wo man dann hat oder haben kann. Und im Epheserbrief, da gibt's die Waffenrüstung Gottes. Und einer dieser Waffen ist die Schuhe der Bereitschaft zur Verkündigung des Evangeliums. Also ist für uns auch ein Schutz. Die Waffenrüstung steht immer schon in der Bibel drin. Wenn wir von Gott erzählen, kann Gott uns einfach auch, das ist auch ein Mittel und Weg, wie Gott uns beschützen kann. Und das Allerwichtigste eigentlich, und das kann jeder, das hat auch die Anna Feineis gemacht, ist Gebet. Gibt einen Spruch, bevor du mit den Menschen über Gott redest, rede mit Gott über die Menschen. Frag Gott, dass er die richtigen Worte gibt. Es gibt eine ganz trockene Statistik. Und zwar, haben die das wirklich ausprobiert, haben das Telefonbuch genommen, wenn eine Seite für die gebetet, regelmäßig, gewisse Zeit, und die andere Seite vom Telefonbuch haben sie nicht gebetet. Und sind so beide Personengruppen hingegangen. Was schätzt ihr, was der Unterschied war? Für die, wo nicht gebetet worden ist, war die Offenheit der Menschen deutlich niedriger wie die Menschen, für die, wo gebetet worden ist. Und ich denke, Gebet auch dann jemand zu begleiten, dass er den Weg, wenn er auf dem Weg ist, ich denke, es ist eigentlich das Allerwichtigste. Und es ist auch immer gut, mir schon oft gegangen, du siehst jemand, es gibt ja Personen, die siehst du öfters, dein Bruder, deine Schwester, Verwandtschaft, so, mit denen muss man anders reden, mit jemandem, wo man vielleicht nur einmal im Leben sieht. Ja? Und mir schon oft gegangen, ja, mit jemandem über Jesus gesprochen und dann, ich sehe den nicht, aller Wahrscheinlichkeit nach nie mehr. Und dann ist es immer gut, wenn man was hat, wo man denen geben kann. So ein kleiner Zettel, wo man Weg zu Jesus findet. Weil da hat er zumindest die Chance, die Möglichkeit, den Weg zu Gott zu finden. Vielleicht ist es immer gut, irgend so was so parat zu haben. Genau. Und das Beste eigentlich ist, dass wir unsere Taten, unsere guten Taten, wo wir vollbringen. Jeder von uns kann gute Taten machen. Und das sehen die Menschen. Und das ist jetzt auch mein letzter Punkt. Es gibt einen Spruch, verkünde jeden Tag das Evangelium. Und wenn es sein muss, auch mit Worten. Aber unsere Taten sprechen viel mehr. Wenn die Leute neugierig werden, unsere Taten, die sieht man. Und die sagen mehr wie 1000 Worte. Und reden nicht zu viel. Also ich bin auch immer derjenige, die Leute lieber fragen, wo stehen sie? Haben sie Fragen über Gott zum Beispiel, bevor wir ihnen irgendwas erzählen und sie wollen es eigentlich gar nicht hören. Ich fange immer an und dann frage ich, wie denkst du darüber und so, dass dann das Gespräch in die Richtung gelenkt wird, wo derjenige steht, weil jeder steht an einem anderen Punkt. Der eine ist vielleicht kurz vor der Entscheidung für Gott, der andere ist ganz weit weg, weil er enttäuscht ist. Und haben es schon viele mir ihr Herz Herz ausgeschüttet. Ja, sind enttäuscht von Gott, weil halt ein Christ ihn betrogen hat. Das war genau der Mensch, wo ich heute früh da war. Bloß weil ein Christ, in Anführungszeichen, ihn mal geschäftlich über das Ohr hat, weil ich mit Gott nichts mehr zu tun habe. Ja, schon schade, oder? Oder viele sagen, ja, der ganze Missbrauch in der Kirche, wenn das Gott sein soll, dann will ich damit nichts zu tun haben. Und ich sage immer, Kirche ist nicht gleich Gott. Gott, das ist eine Entscheidung zwischen dir und Gott und nicht zwischen Kirche und dir. Und das verstehen die Leute. Und ich habe meinem Vetter, der ist ungefähr meinem Alter, war auch so ein göttlicher Zeitpunkt, Der war da, hat Zeit gehabt, ich habe Zeit gehabt, bin zu ihm hingegangen und habe ihm so in Kurzform das Evangelium gesagt, jeder Mensch hat Fehler. Ich habe Fehler, du hast Fehler. Und dann sagt er, ja, das stimmt. Und jeder, der wo ehrlich ist, der weiß es, dass er Fehler gemacht hat. Es sind ganz, ganz wenige, wo ich sage, ich habe keine Fehler. Und dann sage ich zu ihm dann, du, die Fehler, wo du machst, das hat Auswirkungen. Wenn ich dir in dein Auto eine Dalle reinfahre, muss ich es wieder ersetzen. Und so ist auch die Fehler, wo du gemacht hast, und die häufen sich an im Laufe des Lebens. Wenn man älter wird, umso mehr. Und irgendwann wird der Rucksack richtig schwer. Die haben Auswirkungen, auch vor Gott, weil Gott sieht es. Ja, das ist auch noch einleuchtend. Und das habe ich zum gesagt, du, eines Tages steht ihr immer vor Gott und müssen uns rechtfertigen. Und wenn die Fehler, die du hast, mit vor Gott bringst, Gott ist ein gerechter Richter. Menschliche Richter können Fehler machen, aber Gott macht keinen Fehler. Und habe zum gesagt, du kannst die Fehler losbekommen, indem du das annimmst, was Jesus Christus für dich getan hat. Gott hat für deine Fehler bezahlt, für die Sünde der ganzen Welt und so weiter. Und du kannst annehmen. Du brauchst kein Geld spenden, du brauchst keine guten Werke tun, du musst dir nicht verdingst, du musst nur das annehmen, was Jesus für dich getan hat. Dann sagt er mir, so hat mir das noch keiner gesagt. Ja? Und wegen dem, der hat es jetzt gehört und kann muss sich entscheiden dann. Und Abschlusssatz, rede, wenn du gefragt wirst, lebe, dass du gefragt wirst. Nochmal, rede, so dass du gefragt wirst. Lebe, dass du gefragt wirst. Also, wir sollen so leben, durch unsere Taten, wie auch immer, dass die Leute fragen, ja, was ist bei dir anders? Warum magst du das so? Und wo ich noch berufstätig war, vor 10 Jahren ungefähr, bin ich auf dem Weg gewesen zu einer schwierigen Besprechung, habe dann gebetet, komme aus dem Aufzug raus, mir steht eine wildfremde Person gegenüber, habe die noch nie gesehen, und sagt, was ist mit Ihnen los, Sie strahlen so, gell? Und das war nicht ich, das bin nicht ich, sondern das ist Gott in uns, gell? Und die hat es gesehen, gell? Und so ist jeder von uns Salz und Licht, wir können alle Salz und Licht sein. Das war's. Ich möchte noch zum Schluss für uns beten, dass wir, ja. Jesus, ich danke dafür, dass du zu uns sprichst. Danke dafür, dass du durch dein Wort zu uns sprichst, dass du durch Jona zu uns sprichst. Und Jesus, ich danke dir, dass du für jeden von uns, so wie du jeden Einzelnen gemacht hast, auch eine individuelle Aufgabe hast. Und ich bete, dass du uns befreist von aller Last der Verdammnis, von aller Menschenfurcht. Danke, dass du uns einen Geist der Mut und Kühnheit gibst. Danke, dass du uns nicht einen Geist der Angst gegeben hast, sondern einen Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Und so danke ich dafür, dass du uns die Worte aufs Herz legst, die so wie du es Jona auf das Herz gelegt hast, dass wir nicht aus uns selber reagieren, sondern dass du durch uns sprichst, dass deine Liebe durch uns fließt, dass Ströme lebendiges Wasser von unserem Leib fließen, dass es unser Umfeld erreicht. Und ich danke für deine Weisheit, dass wir wissen, zu wem wir sprechen sollen, zu wem wir nicht sprechen sollen, und vor allem, dass du unsere Taten segnest, dass wir durch unser Tun, dass es einfach eine Botschaft ist, wo die Menschen sehen, dass wir ganz normal sein können. Danke dafür, dass wir uns nicht verbiegen müssen, sondern dass wir authentisch sein können, so wie du uns geschaffen hast. Danke, dass du unser Schöpfer bist und dass du uns da führst und leitest. Und ich danke dafür, dass du uns einfach auch zu den richtigen Personen zeigst. Danke dafür, dass du uns da im Gebet führst und leitest. Und ich bete einfach auch für das Frauenfrühstück, dass es einfach auch viel Frucht bringt, dass du einfach da die ganze Veranstaltung segnest da und dass die Frauen einfach auch gesegnet sind. Amen.